So, herzlich willkommen zu Spielmacher Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Wir sprechen ja immer mit Menschen, die Fußball von allen Seiten erlebt haben und Fußball von allen Seiten immer noch leben. Sind weiterhin neugierig auf Fußball und haben heute einen ganz besonderen Gast. Er ist der Trainer vom 1. FC Köln, ganz frisch aufgestiegen, Friedhelm Funke.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Hallo Friedhelm.
Ja, hallo Sebastian.
Schön, dass du Zeit hast nach diesem ganzen Trubel. Jetzt muss ich als erstes fragen, bist du noch Trainer vom 1. FC Köln oder im Moment gerade nicht?
Nee, doch, ich bin noch Trainer vom 1. FC Köln. Mein Vertrag läuft bis zum 30.06. Also von daher bin ich noch Trainer und alles andere wird man in Zukunft sehen.
Ja, da werden wir natürlich gleich noch in Ruhe drüber sprechen. Ja. Du bist aufgestiegen, aber das ist für dich ja schon irgendwie Tagesgeschäft. Ich habe natürlich noch mal viel recherchiert an den ganzen Zahlen. Also zum wievielten Mal insgesamt als Spieler und Trainer?
Als Spieler und Trainer sechsmal, siebenmal als Trainer, zweimal als Spieler, also neunmal.
Also alles wie immer. Da hatte ich nichts
alles
überrascht am Sonntag.
Alles wie immer. Ist alles wie immer. Also das ist in der Kürze der Zeit noch nie so da gewesen. Ja, dass ich nur zwei Spiele habe, dass ich nur 12 Tage beim Club bin, wo ich mit der Mannschaft gearbeitet habe. Das ist auch ein schönes Gefühl gewesen, zurückzukommen, weil ich musste mich nicht großartig einleben.
Also das wollte ich gerade sagen, bei deinen ganzen Stationen, du warst ja auch schon mal hier, also du kennst das ganze Umfeld, aber das Besondere jetzt am Sonntag nochmal, also kurze Zeit, es musste ja auch irgendwie sein für alle, wie hast du das erlebt?
Ja, das war überwältigend. Das war überwältigend am Sonntag, die ganzen 12 Tage, die ich hier war als Trainer, wo ich mit der Mannschaft arbeiten konnte, das war überwältigend. Schon der erste Tag in die Kabine zu kommen am Geisbockheim, ich habe mich total gefreut. Ich war erfreut darüber, dass die Bedingungen sich total verbessert haben am Geisbockheim. Was Umkleide, das Kino, wo die ganzen Besprechungen sind und so weiter, Fitnessraum und so weiter. Das war sehr, sehr toll. Und auch der Zugang zur Mannschaft war sehr, sehr leicht, weil ich viele Spieler kannte von 2021. Andere wiederum auf verschiedenen Veranstaltungen, Events getroffen habe, wo man sich auch immer wieder ausgetauscht hat. Und daher war es, und das war auch ganz wichtig, ganz schnell Zugang zu den Spielern zu finden. Wenn du irgendwo hinkommst, und du bist einen längeren Zeitraum da, dann hast du auch mehr Zeit, die einzelnen Spieler kennenzulernen. Die habe ich hier nicht gehabt, aber ich kannte sie schon. Und von daher war das ein ganz, ganz großer Vorteil.
Vertiefen wir gleich noch. Wir sagen den Leuten erstmal, wer es noch nicht gesehen hat, wo wir sind. Also wir sitzen im Mittelkreis vom Rhein-Energiestadion, wo am Sonntag alle Dämme gebrochen sind. Das Stadion wurde geflutet. Das ist ein besonderer Platz, für dich wahrscheinlich auch. Wie war das, als am Sonntag hier alle auf den Platz strömten und die Spieler es endlich geschafft haben nach ein paar Matchbällen, die schon liegen gelassen worden sind?
Ja, das war natürlich ein tolles Gefühl. Und was man wirklich herausheben muss, ist, dass alles friedlich geblieben ist. Ja, die Fans waren bei aller Euphorie, sie waren sehr, sehr diszipliniert. Ja, auch im Umgang mit uns, mit den Spielern, mit dem Trainerteam und so weiter. Sie haben sich gefreut, sie haben uns auf die Schulter geklopft und so weiter. Aber es ist nichts passiert. Und das hat der Verein sehr gut organisiert. Und die Fans haben sich daran gehalten. Und das fand ich total wichtig, zumal wir eine Woche vorher Bilder aus Hamburg gesehen haben, wo leider das eine oder andere passiert ist. Und von daher muss man das einfach herausheben, dass das hier sehr, sehr friedlich war und sehr, sehr stimmungsvoll.
Bist du ein Genießer?
Bitte?
Bist du ein Genießer?
In gewissen Situationen bin ich natürlich auch ein Genießer. Und ich habe so die letzten 10, 15 Minuten draußen an der Außenlinie. Und das passiert ja selten, dass man als Trainer eine Viertelstunde vorher schon genießen kann. Es stand 3-0 und bei aller Hektik und so weiter konnte ich das genießen, weil ich wusste, wir sind aufgestiegen. Und deswegen, das passiert nicht oft, dass du eine Viertelstunde vorher als Trainer total relaxed bist, total dich freust, wenn das Spiel abgepfiffen wird und all das dann so auch auf mich zukommen gesehen habe, was da auf mich zukommt. Und von daher war echt toll und das habe ich genossen. Und hinterher natürlich auch noch viele Dinge, vielleicht kommen wir da noch drauf.
Das auf jeden Fall. Aber nimm uns doch mal mit in deine Gedanken, die letzten 15 Minuten. Was für Bilder entstehen da?
Ja, ich hab das Bild im Kopf gehabt, dass Tim Lemperle sich mit einem Tor hier verabschiedet. Das hat er ja dann auch gemacht, aber leider hat der Schiedsrichter das zurückgepfiffen, weil im Mittelfeld irgendwo ein Foul passiert sein soll. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen. Ich habe mich nur für den Jungen unglaublich gefreut. Und dann habe ich gehofft, wann bringst du Marc? Das war ein ganz großes Anliegen von mir, dass er noch mal aufs Spielfeld kommt. Und ich glaube, 12, 13, 14 Minuten vorher habe ich es dann gemacht. Und dann habe ich ja auch ihm mit auf den Weg gegeben, das Allerschönste, das wäre wie im Märchen, wenn du heute noch ein Tor machst. Und dieses Märchen ist in Erfüllung gegangen. Ja, der kommt dann und läuft, kriegt den Ball von Lindenmeer in den Lauf gespielt. Und ich habe nach dem Spiel zu ihm gesagt, ich sag, Marc, wenn du noch 2 Meter weiter gelaufen wärst, dann wärst du zusammengebrochen. Ja, der hat wirklich alles reingehauen und hat dann einen schönen Abschluss gehabt mit dem Tor und dann die ganzen Emotionen dann eben auch für ihn. Toll, ganz toll.
Also zu Marc Uth muss man sagen, nach langen Jahren beim FC war das sein letztes Spiel, ja. Sein letzter Einsatz, natürlich auch sein letztes Tor. Ja. Deswegen war es ja auch so besonders. Und zu der Tim Lemperle-Geschichte, weil du es ja auch nochmal so hervorgehoben hast, der ist ja vor einer Woche, also wenn wir ausstrahlen, dann vor 10, 11 Tagen, feiern gewesen, hat sich schwer einen reingetan, muss man sagen, ist dann in die Schlägerei geraten. Das war hier in der Stadt in Köln natürlich ein Riesenthema.
Ja. Ja.
Mit einer gebrochenen Nase nimmst du in den Kader. Du hast das mit dem Mannschaftsrat besprochen, hast das dann sehr gut moderiert. Das ist ja auch, dann ziehen wir das Thema mal kurz vor, das ist dir ja super gelungen. Man kann darüber sprechen, ist das eine profihafte Einstellung? Ist es sicherlich nicht. Wie kann man in die Schlägerei geraten? Das sind alles Faktoren,
die können wir jetzt nicht
bewerten. Aber wie hast du das geschafft, dass es sich relativ schnell wieder beruhigt hat?
Ja, ich habe Tim am nächsten Morgen sofort angerufen, als ich das gehört habe, am Montagmorgen. Da ist er gerade aus dem Krankenhaus gekommen, war zu Hause. Und ich habe gesagt, Tim, mach dir jetzt erstmal überhaupt keine Gedanken. Werd jetzt erstmal gesund, geh zum Arzt, schau, was mit deiner Nase ist und so weiter. Und dann hast du 2, 3 Tage, die dir zu Hause bleibst. Und dann versuchst du wieder in die Welt zu trainieren. Und wir werden am Donnerstag ein Gespräch führen. Und all das, was dann im Laufe der Woche im Medial hier passiert ist, das konnte ich teils verstehen. Aber bestimmte Dinge konnte ich auch nicht verstehen, weil es wurde darüber gesprochen, dass der Aufstieg in Gefahr ist aufgrund dieser Aktion. Dem habe ich sofort vehement widersprochen, weil das hat mit dem Aufstieg, mit dem Spiel sonntags hier gegen den 1. FC Kaiserslautern überhaupt nichts zu tun gehabt. Und ich habe dann am Donnerstag in der Pressekonferenz auch ganz, ganz deutlich zu deinen Kollegen gesagt, dass man das Thema jetzt endlich mal runterfahren muss, dass es auch andere Dinge gibt, über die man schreiben kann, dass wir nah vorm Aufstieg stehen, dass wir positiv sind, dass die Mannschaft das positiv aufgenommen hat, dass der Tim Reue gezeigt hat, auch in dem Gespräch Donnerstagvormittag noch mit mir. Und dann ist es auch etwas ruhiger geworden und die Mannschaft war nie unruhig. Sie hat das auch verurteilt. Ja, sie hat das nicht schön geredet und hat auch mit ihm darüber gesprochen. Und dann war für uns das Thema erledigt und dann war klar, er kommt auf jeden Fall in den Kader, weil er ja auch noch Knieprobleme hatte. Die haben wir in den Griff bekommen und daher war er im Kader.
Hat er sich rausgetrunken, die Knieprobleme sozusagen. Frieder, aber wir kommen ja gleich noch auf das, was in Zukunft auf dich zukommt oder nicht. These, ein junger Trainer hätte 3 Stunden, nachdem er es erfahren hatte, was mit Tim Lemperle passiert ist, gesagt, ich streiche ihn aus dem Kader.
Das ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich. Ich will das nicht jedem Trainer unterstellen, dass er das möglicherweise gemacht hätte. Aber wenn du ein Stück weit älter wirst und wenn du, damit wirst du ja auch reifer, damit wirst du ruhiger, damit wirst du gelassener. Und das habe ich dann eben auch so gemanagt. Ne? Vor 20 Jahren hätte ich das vielleicht auch anders gemacht.
Hätten Sie ihn vor 20 Jahren rausgeschmissen?
Wahrscheinlich, ja, da bin ich ehrlich. Vor 20 Jahren hätte ich ihn wahrscheinlich rausgeschmissen. Aber man lernt ja immer dazu. Und ich sage immer wieder, das Älterwerden muss ja einen Vorteil haben. Und das ist eben dann, dass du reifer, erfahrener, gelassener wirst und so weiter. Und das ist natürlich auch schön. Und von daher hat mich das in keiner Sekunde beunruhigt. Ich wusste genau, was ich machen musste. Und habe das dann dementsprechend mit dem Mannschaftsrat abgesprochen, mit dem Trainerteam und habe dann letztendlich die Entscheidung selber getroffen. Es gab Stimmen im Verein, ja, ganz klar, die gesagt haben, sofort rausschmeißen. Und das ist bei mir aber hier reingegangen und da auch wieder rausgegangen. Ja, weil ich treffe die sportliche Entscheidung, habe sie so getroffen und ich glaube, dass sie für alle genau richtig war.
Mhm. Das ist übrigens Folge 50 unseres Podcasts, Friedhelm. Also wir feiern mit dir das Jubiläum und können dir auch sagen, du bist der Erfahrenste, den wir hatten bis jetzt. Du hast deine Erfahrung und dein Alter eben schon angesprochen. Wir hatten schon viele Leute und du hast gesagt, irgendwelche Vorteile muss das Altwerden hier haben. Ein paar hast du genannt. Welche hat es denn noch?
Ja, das hat den Vorteil, dass du, wenn du das große Glück hast, gesund zu bleiben, ja, auch gesund alterst. Ja, mit allen Vorteilen, die ich gerade gesagt habe, dazu kommt, dass du auch in dem Alter noch in der Lage bist, sportliche Dinge zu machen. Ob Tennis spielen, Paddel spielen. Auch da verbesserst du dich, obwohl du älter wirst, weil du das immer wieder machst. Und der Respekt vor einem ist größer. Ja, der Respekt von Menschen mir gegenüber, das spürt man auch.
Auch von Spielern?
Auch von den Spielern. Wobei das hier schon eine ganz spezielle Situation ist, die ich so noch nicht erlebt habe. Nämlich, dass jeder Spieler, egal ob ein 18-Jähriger oder ein 3-, 4-, 35-Jähriger, ich weiß gar nicht genau, wie alt der älteste Spieler meiner Mannschaft ist, da habe ich gar keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, duzen mich und sagen Friedhelm. Das ist außergewöhnlich. Zeigt mir aber, dass sie keine Angst und keine Hemmungen haben, mir gegenüberzutreten und sagen, Mensch Friedhelm, das war toll und so, früher haben sie Trainer oder Herr Funkel und so, völlig neu für mich, finde ich aber total okay. Finde ich total okay, habe ich keine Probleme mit.
Der Älteste müsste doch eigentlich Marc Uth sein, oder? Bin ich da jetzt, ich muss mal
ja, ich glaub, ja.
So halb durchgehen. Ja, aber
Marc ist, glaube ich, 33.
Ja. Gut. Ich sag mal kurz, was du alles gemacht hast für die Leute, die nicht alle Stationen. Ich war jetzt, als ich geguckt habe, doch auch noch mal ein bisschen überrascht, Rita, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir fassen jetzt mal die wesentlichen Dinge als Spieler zusammen. Das war Uerdingen und Kaiserslautern. Pokalsieger.
Mehr gab's
und genau. Dann als Trainer in Uerdingen, Duisburg, Rostock, Köln, Frankfurt, Hertha, Bochum, Aachen, 1860, Düsseldorf, Kaiserslautern und jetzt wieder Köln.
Ja.
Das ist ja der Wahnsinn. Legt man da den Druck irgendwann mal ab? Oder hast du tatsächlich auch noch mal hier gestanden am Sonntag oder am Sonntagmorgen zu deiner Frau gesagt oder zu deinem inneren Trainer, wenn das schief geht, das ist aber echt schwierig.
Also ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Meine Frau schon. Also die hat mehr gelitten als ich. Sie war total nervös und schon Tage vorher. Also ich werde nicht mehr nervös. Ich bin wirklich sehr, sehr ruhig. Und ich war hier fest davon überzeugt, dass ich mit der Mannschaft aufsteige. Weil ich diese Mannschaft, ich habe es ja schon mal gesagt, weil ich sie kannte, weil ich sie vor der Saison schon so eingeschätzt habe, da habe ich gesagt, dass der 1. FC Köln hat den stärksten Kader mit dem HSV zusammen und beide steigen auf. Und das habe ich der Mannschaft auch in der ersten Ansprache dann so wiedergegeben und die war ja von daher auch belegbar glaubhaft. Ich glaube, sie hätten es mir auch so geglaubt, aber die ganze Saison habe ich das ja schon medial gesagt. Also sie wussten, dass sie mir glauben können. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass du als Trainer glaubhaft deinen Spielern gegenüberstehst. Ja, dass sie glauben, was du sagst, dass sie das dann eben auch umsetzen. Und das hat die Mannschaft von der ersten Trainingseinheit gemacht.
Wo ist die Schale?
Ich weiß es nicht. Kannst du dir sagen, ich weiß es nicht. Ich habe heute Morgen noch am Geisbockheim einige Leute gefragt. Keiner wusste, wo die Schale ist, oder Radkap oder was weiß ich, wie man die bezeichnet. Keiner weiß, wo sie ist. Ich hoffe, dass sie dann irgendwo noch auffindbar ist. Aber ich hätte sie gerne mitgebracht, um allen zu zeigen, ist sie sehr schwer. Aber ich bin noch in der Lage, sie hochzuheben. Und von daher finde ich sehr, sehr schade, dass ich sie nicht mitbringen konnte.
Also gestern gab es ja eine Feier, das ist dann am Montag, um genau zu sein, gewesen. Und bei Schrotti, eine besondere Location in Köln, ein ehemaliger Schrottplatz. War sie denn da noch da oder war sie da auch nicht da?
Ich habe sie da auch nicht gesehen. Ich habe sie da also auch nicht gesehen.
Oder mache ich mir jetzt Sorgen, wirklich?
Sie muss nach den Feierlichkeiten, ich glaube, am Sonntagmorgen, wir waren ja in einer Location in Köln, in der Innenstadt. Und danach ist sie irgendwie nicht mehr gesehen worden.
Vielleicht hat Keller sie oder Struber.
Ja, die waren ja nicht vor Ort. Also von daher kann ich jetzt nicht glauben, dass die beiden sie haben. Vielleicht hat sie Linden mitgenommen. Ich habe so gehört, das ist so ein Typ, der schon mal so kleine Streiche macht, Linden Mehner. Aber ich habe ihn nicht gefragt. Ich weiß es nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie auch wieder auftaucht.
Das denke ich auch, Friedem. Wie ist jetzt der Plan? Ist ein 70-jähriger Trainer weniger modern als ein 40-jähriger Trainer? Das ist ja das Klischee, was alle vor sich hertragen.
Ja, was heißt modern? Es ist ja nicht so, dass ich heute so trainiere wie vor 30 Jahren. Das ist ja völliger Quatsch. Auch wir älteren, erfahrenen Trainer lernen ja dazu. Wir lernen von jungen Spielern dazu, was auch wichtig ist. Und wir lernen natürlich auch, wie sich der Trainingsalltag verändert hat, wie sich das Ganze drumherum um den Fußball verändert hat. Aber auch da spielt die Erfahrung doch eine ganz große Rolle. Dass man das mediale Umfeld hat sich geändert, ist schneller geworden, hektischer geworden, aggressiver geworden. Mir macht das überhaupt nichts, ja, weil ich damit umgehen kann, weil ich damit hineingewachsen bin in jede Veränderung, auch medial, auch in jede Veränderung, die Trainingsinhalte, die Spielsysteme haben sich ein Stück weit verändert. Aber das ist doch keine hohe Mathematik. Fußball ist Fußball. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge hat das mal gesagt, Fußball ist keine Mathematik. Das gilt doch heute noch.
Also bei Ottmar Hitzfeld.
Das war bei Ottmar Hitzfeld, ganz genau, ganz genau. Und das ist auch heute keine Mathematik. Und du hast es heute als Trainer eigentlich viel leichter, weil du einen viel größeren Trainerstab hast. Ja, ich habe heute 8, 9 Leute an meiner Seite. Früher waren es 2. Da musstest du als Trainer viel mehr Kraft investieren, viel mehr auf dem Trainingsplatz machen. Das war viel anstrengender. Jetzt ist das. Es ist nicht leicht oder sonst, aber es ist nicht anstrengend, also ist nicht so anstrengend, dass das nicht auch ein 70, 2, 3, 4, 75-Jähriger noch machen könnte. Weil die Arbeit auf dem Trainingsplatz, die ganze Vorbereitung, die besprichst du kurz mit deinem Team und die setzen das dann um. Die sitzen den ganzen Tag vorm Computer und schauen sich die Spielsituation vom kommenden Gegner an, machen Spielanalyse. Ich komme dann irgendwann dazu, ja, schau mir das auch an und sage, so machen wir das, so machen wir das, so machen wir das. Aber die bereiten alles vor. Und das ist ein Top-Trainer-Team hier. Sodass die Arbeit für mich in erster Linie darin besteht, mit der Mannschaft zu sprechen, die Mannschaft so anzusprechen, dass sie das, was wir machen wollen, eben auch umsetzen. Mal im freundlichen Ton, mal natürlich auch je nach Situation etwas härter, etwas schärfer, etwas lauter. Und das ist meine Aufgabe, sie auf das Spiel direkt vorzubereiten, mit der Vorbereitung des Trainerteams. Dann zusammen, pass auf, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so. Teilweise macht der Videoanalyst, der Hannes, macht das auch, weil er das überragend macht. Und ich mache dann situativ, sage ich, das ein oder andere noch dazu. Ja? Also das ist kein Hexenwerk. Das ist kein Hexenwerk. Und deswegen ist es auch in dem Alter überhaupt kein Problem, wenn man gesund ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Du musst gesund sein und körperlich fit. Und ich glaube, dass ich das ja von mir behaupten kann, dass ich das bin.
Fiese Frage, was würdest du machen, wenn du der FC wärst?
Ja, ich würde mit dem Trainer weitermachen.
Klare Aussage. Du hast, als du nicht Trainer warst beim 1. FC Köln, weil du ja auch A, den Verein kennst und B, in der Nähe auch wohnst und auch einen Bezug zu dieser Stadt hast, auch kulturell, auch immer mal wieder gesagt, was nicht so gut ist beim FC. Also Fakt ist, kein Keller, kein Struber. Thomas Kessler ist ein junger, sehr dynamischer, aber auch noch nicht so erfahrener. Mann auf der jetzt sportlichen Chefposition, sagen wir es mal so. Vorstand wird neu gewählt im Herbst. Der Alte ist zumindest mal angeschlagen, würde ich jetzt mal sagen. Ist das jetzt alles anders, wenn man auf der Position ist? Oder sind die Probleme noch da aus deiner Sicht? Kriegst du den in den Griff? Kannst du die handeln?
Ja, das glaube ich schon. Das ist ja dann auch wieder den Vorteil, wenn man älter wird. Ja, dass du das, jede Station ist anders. Aber du kannst dich schnell da hineinversetzen in solche Dinge. Thomas Kessler ist jemand, der das habe ich in den letzten 14 Tagen kennengelernt, einen überragenden Job macht. Ja, wirklich einen überragenden Job. Und ich kann dem Verein nur wünschen, dass sie die Entscheidung treffen, mit Thomas weiterzumachen. Ja, weil er kommt von hier, er hat eine unglaubliche Empathie, der hat ein Fachwissen, der hat ein rot-weißes Herz, ein Kölner Herz. Und das gehört in dieser Stadt auch dazu. Und das unterschätzen viele. Und das musst du eben auch leben in Köln. Ja, auch auf der Position eines Sportdirektors, auch auf der Position eines Trainers. Du darfst als Trainer hier in Köln nicht unnahbar sein. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Ja, du musst dich auch mal in der Stadt zeigen. Du musst auch mal mit den Jungs, mit den Fans und so weiter auch mal ein Bier trinken. Da musst du mal ins Gaffel gehen, du musst mal ins Heising gehen, du musst mal was weiß ich wohin gehen. Du musst mal Karneval rausgehen und so weiter. Die Menschen danken dir das. Und dann hast du als Trainer auch einen gewissen Kredit. Davon bin ich fest überzeugt. Und du weißt genau, was auf dich zukommt. Das ist ein unglaublicher Vorteil hier in Köln.
Suchen ja wahrscheinlich, also ein paar Vereine suchen sicher einen Trainer in der Bundesliga und ein paar vielleicht. Also wenn jetzt Hoffenheim käme, theoretisch, sagen wir, pass auf, Herr Funkel, wir haben uns das jetzt alles angeguckt. Wenn dann nur FC oder gibt es auch eine andere?
Ja, Hoffenheim hat ja einen Trainer, der auch im neuen Jahr weitermacht. Ja, also da könnte
dann
ich
nehme ich jetzt Wolfsburg.
Stimmt, Wolfsburg hat noch keinen Trainer. Nein, also Wolfsburg käme für mich nicht in Frage, weil ich auch regional mich nicht mehr verändern will. Ich will in Krefeld wohnen bleiben. Und wenn ich ein ganzes Jahr mache, dann möchte ich das von meinem Wohnort aus machen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, vielleicht hier beim 1. FC Köln. Und der 1. FC Köln ist einfach was Besonderes.
Ja, also wenn, dann FC?
Wenn, dann FC.
Und wie sind die Signale?
Wir haben noch keine Signale. Wir haben noch nicht miteinander gesprochen. Wir haben gesagt, dass wir erstmal versuchen wollen, aufzusteigen und dann im Laufe der Woche danach miteinander sprechen wollen. Und wir haben jetzt gerade erst Dienstag, also es sind noch ein paar Tage. Ich bin total relaxed. Wenn der Verein sich anders entscheidet, dann ist das halt so. Ich muss das ja nicht mehr machen, aber ich würde es gerne machen. Ja, das ist das Entscheidende.
Aber das Schöne ist, bei all deiner Erfahrung spürst du ja zwischen den Zeilen und zwischen all dem, was jetzt so passiert, spürt man ja Vertrauen, ein bisschen Zukunft oder nicht. Wie schätzt du es ein?
Ja, wenn man den Stimmen und das, was man alles liest und so weiter, wünschen sich das ja viele Menschen, dass ich weitermache. Aber ich kann ja nicht in die Köpfe der Leute schauen, die das letztendlich entscheidet. Das ist der Vorstand. Und die werden in den nächsten Tagen sich wohl mit dem einen oder anderen Gremien, wie das hier in Köln üblich ist, zusammensetzen. Und dann werden sie eine Entscheidung fällen.
Die Gremien in Köln, also nicht alles Kölner, die das hören oder sehen, das ist schon speziell. Es gibt einen Mitgliederrat, der macht Vorschläge. Dann gibt es eine Abstimmung, die nicht hybrid ist, also sondern man trifft sich vor Ort. Damit man abstimmen darf, muss man dann eben an diesem Ort sein. Das ist alles schon sehr kompliziert. Ne? Also das ist für dich alles okay, das ist mit eingepreist in deine Gedanken.
Ja, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Also ich wenn ich irgendwo als Trainer tätig war, mich hauptsächlich um die Mannschaft gekümmert. Alles andere, was drumherum ist, habe ich in der Tat immer ausgeblendet. Man hat zu dem einen oder anderen Vorstandsvorsitzenden bei einigen Vereinen ein besonderes Verhältnis auch in der Zeit als Trainer gehabt. Da kann ich als Beispiel Frankfurt nennen, Herbert Bruchhagen. Da kann ich hier in meiner ersten Zeit Andreas Rettich nennen, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe. Und zum Dank hat er mich dann rausgeschmissen. Aber das ist alles nicht so schlimm. Das ist längst Vergessenheit. Und wir haben schon das eine oder andere Kölsch wieder zusammengetrunken. Also man hat auch Kontakte zu handelnden Personen. Hier in Köln habe ich das jetzt noch nicht, weil ich jetzt 12 Tage hier war. Aber in erster Linie blende ich das aus und will einfach mit der Mannschaft zusammen. Wir wollen, ich habe es immer so schön mit meinen Mannschaften gesagt, alles, was drumherum ist, müssen wir versuchen auszublenden. Das geht nicht immer, aber wir müssen eine Wagenburg um uns herum bauen. Ja, wir müssen Vertrauen haben. Wir müssen für das, was wir umsetzen wollen, müssen wir uns gegenseitig Vertrauen schenken. Und das hat sehr, sehr häufig funktioniert.
Also ich finde, du hast noch viel Energie, Friedhelm. Wenn du bleibst, lasse ich dir auch mal ein Paddle gewinnen.
Ja, dann musst du mich nicht gewinnen lassen. Ich glaube, es wird schwer für mich, für dich im Paddle gegen mich zu gewinnen. Kommt ja auch auf den Partner an, den man dann...
Ja, natürlich, natürlich, ja, das stimmt. Ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt, 2019 zum Wahl des Trainer des Jahres bist du Zweiter geworden, hinter Jürgen Klopp. Ja. Also das ist ja auch nochmal eine schöne Auszeichnung gewesen, in jedem Fall. Und wir haben uns ja gesehen im Pokal mal in Bochum. Da warst du gerade nicht in Charge als Trainer. Und ich weiß ja, weil wir uns ja auch kennen und uns unterhalten haben, dass du da noch mal so richtig gespürt hast, was es heißt, auf dem Rasen zu stehen, die Leute zu umarmen. Und für dich innerlich auch gemerkt hast, es ist toll. Ne? Also du möchtest das wieder haben. Kannst du den allen, die das hören und sehen, kurz erklären, was es heißt, hier auf so einem Rasen zu stehen oder eben nur 20 Meter weiter oben?
Ja. Ja, wenn du so lange dabei warst, dann ist es ganz schön, wenn du auch mal eine gewisse Auszeit hast, wenn du mal nichts machst. Aber dann war ich ja in der Tat, und ich war, das war ein Spiel gegen den 1. FC Köln, glaube ich. Und dann war ich bei euch am Spielfeld dran, Lothar war ja noch dabei. Und ich war ein paar Minuten vor dem Interview da und dann hast du gespürt, dass die Leute alle zu dir gekommen sind. Der heutige Torwarttrainer Peter Greiber, der damals noch in Bochum war, und auch der ein oder andere Spieler. Und ja, da hast du dieses Feeling wieder gehabt, ja, diesen Schweißgeruch, sage ich jetzt mal, diese Anspannung, diese Vorfreude, diese Angespanntheit während der 90 Minuten. Kann die Mannschaft das umsetzen, was du mit ihr erarbeitet hast? Kann sie das nicht? Was musst du verändern im Laufe der 90 Minuten? Wie muss deine Ansprache vor dem Spiel in der Halbzeit sein? Die ist immer anders, immer anders. Ja, die ist immer immer situationsbedingt und das habe ich damals da auch wieder gespürt und eine gewisse Freude auch gehabt und habe das Spiel dann oben von der Tribüne gesagt und habe dann auch wirklich gesehen und habe dann wirklich gedacht, boah, das wäre noch schön, wenn du noch mal unten wärst, ne? Und dann war ich ja, viel später war das nicht, dass ich dann in Kaiserslautern noch mal war.
Mhm. Macht das süchtig? Dieses Gefühl? Macht das süchtig, dieses Gefühl?
Ja,
auf eine gute Art?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Vielen Dank. Das ist mir in dem Moment nicht direkt eingefallen. Auf eine gute Art. Auf eine gute Art macht das süchtig. Und der Fußball hat mir wahnsinnig viel in meinem Leben gegeben. Ich bin jetzt seit 52 Jahren dabei. 52 Jahre beobachte ich oder den größten Teil davon begleite ich den Fußball aktiv. Das heißt als Spieler und als Trainer. Und dann kannst du vom Fußball auch nicht loslassen. Das ist, also ich kann das nicht. Einige können das, das ist auch in Ordnung. Na, wie Jürgen jetzt zum Beispiel, der Name ist ja auch immer erwähnt worden, Jürgen Klopp, der aber auch noch eine ganz andere Anspannung in den letzten 20 Jahren gehabt hat. War meine Anspannung ja ein Kinderspiel gegen. Der hat ja jedes Jahr 100 Spiele gehabt und ich vielleicht 40 oder so. Ja. Und ja, da kommst du einfach nicht von los. Und vor allen Dingen, wenn du spürst, dass du auch mit einer Mannschaft noch was bewegen kannst, dass die Jungs dir einfach auch folgen. Das ist schön. Wenn ich merken würde, das wäre nicht mehr da, dann würde ich auch nicht mehr versuchen. Da würde ich auch aufhören. Aber das ist einfach noch da. Und warum soll ich dann aufhören?
Also es hat natürlich viele große Spiele gegeben bei dir als Spieler und als Trainer. Also Pokalsieg habe ich gesagt, es gab mal dieses legendäre 7-3 mit Uerdingen gegen Dresden. Steht natürlich auch über allem. Den DFB-Pokal hast du, glaube ich, auf den Kopf gesetzt. Ne? Das ist im letzten Jahr noch mit Kaiserslautern noch mal im Pokalfinale, da haben wir uns ja auch gesehen. Genau. Das sind jetzt die zwei, drei Dinge, vielleicht so Peaks sind. Aber gibt es noch einen Moment im Fußball in all den Jahren, wo du sagen würdest, Friedhelm, das ist in deinem Fußballherzen irgendwie eingebrannt?
Ja, natürlich als Spieler mit dem 1. FC Kaiserslautern im Pokalsiegerwettbewerb 81 oder 82 auf dem Betzenberg gegen Real Madrid, wo wir 5-0 gewonnen haben. Das war auch nochmal ein ganz, ganz besonderes Spiel für mich. Wir hatten das Hinspiel 3-1 verloren und haben dann im Rückspiel, Real Madrid hat den gleichen Stellenwert gehabt wie auch heute. Entschuldigung. Und ich habe in den ersten 5, 6, 7 Minuten habe ich die ersten beiden Tore gemacht. Das vergisst du ja nicht. Dann ist Real Madrid so nervös geworden, dass sie 3 Platzverweise bekommen haben. Also das sind ja alles Dinge, die im normalen Fußball, beim normalen Fußballspiel gar nicht passieren. Und das haben wir dann 5-0 gewonnen. Und das ist natürlich ein besonderer Moment. Und dann natürlich mein allererster Aufstieg in meinem allerersten Bundesliga-Trainerjahr mit Uerdingen auf St. Pauli, wo wir dann 0-0 gespielt haben. Wir mussten einen Punkt holen, um aufzusteigen. Das ist uns gelungen. Da war ich nicht so entspannt die letzte Viertelstunde wie hier. Weil wenn wir verloren hätten, wären wir nicht aufgestiegen. Das ist auch ein Moment, den man einfach nicht vergessen kann.
Wenn du dir jetzt einen Spieler holen dürftest, du darfst in ganz großen Kategorien denken, Friedem. Welcher wäre das?
Die Frage habe ich mir natürlich noch nie gestellt, weil ich die bei meinen Mannschaften nie erfüllen konnte. Ja, aber ein Spieler, der...
Sagen wir ein deutscher Spieler, egal welches Preisschild.
Der noch aktiv ist.
Ja, ja, klar.
Der aktiv ist.
Also jetzt für die nächste Saison.
Für die nächste Saison. Joshua Kimmich. Weil das ein Spieler ist, der wahnsinnige Qualitäten hat, der auf verschiedenen Positionen spielen kann, der bereit ist, auf verschiedenen Positionen zu spielen, ob das rechts hinten ist in der Nationalmannschaft oder auf der 6, 8, da kann man ja drüber streiten, wo er am besten ist, auf allen Positionen gut. Und weil er für mich einfach auch ein guter Typ ist. Er ist einfach ein guter Typ. Und im Mittelfeld, da werden oftmals auch Weichen gestellt, um ein Spiel zu gewinnen. Warum war Real Madrid so erfolgreich in den letzten 10 Jahren, diesem Jahr nicht so? Weil Toni Kroos der Mittelpunkt, ja, dieser Mannschaft war. Nicht alle die Tore und so weiter gemacht hat. Toni Kroos war ein entscheidender Faktor. Ja, der hat das alles mit seiner Ruhe, mit seiner fußballerischen Klasse so vorbereitet, dass sie diese Spieler, ich glaube 3, 4, 5 Mal die Champions League und so weiter, ja, das sind ganz, ganz wichtige Spieler. Naja, wo immer gesagt, ja, aber die sind ja nicht spektakulär. Nee, du musst nicht spektakulär sein. Du musst von 50 Spielen 47 gut machen. Ja, wenn du das schaffst, dann bist du ein Weltklasse-Spieler. Und das sind beide.
Ich habe vielleicht gedacht, du sagst Florian Wirtz, weil der war ja mal hier. Weißt du, den hat der erste FC Köln ja verloren. Jetzt verlieren die auch noch von der Hitz. Der hat im U19-Finale, was ja der erste FC Köln gewonnen hat gegen Leverkusen, 5-4, spektakuläres Spiel. Dazu noch eine Wahnsinnsszene auch im Spiel am Sonntag hier. Da kam ja die U19 da oben in die Ecke. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen
hast. Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Ist total alles, das ganze Stadion hat sich da hingedreht und hat diese U19 gefeiert.
Ja.
Der hat 2 Tore gemacht, jedes nach Nürnberg. Kann man das als Cheftrainer mit beeinflussen, dass man solchen Jungen, die ja immer wieder nachkommen, vielleicht eher mal eine Chance gibt beim FC, was ja, wenn ich das so überblicke, ja, ich habe nicht jeden Spieler im Kopf, aber schon einige, wo du sagst, okay, vielleicht hätte der eine oder andere doch mal bei den Profis so eher reinschnuppern dürfen. Ne?
Natürlich kannst du das als Cheftrainer beeinflussen. Wenn du das nicht kannst, dann brauchst du nicht Cheftrainer zu sein. Aber du musst natürlich auch auch Vorschläge aus der U19 oder aus der U21 bekommen. Du kannst ja nicht jedes Spiel von den Mannschaften angucken, aber du musst das natürlich auch dann, wenn diese Vorschläge kommen, auch annehmen, weil ich bin großer Freund davon, aus dem eigenen Nachwuchs Spieler eben auch im Seniorenbereich bei der Profimannschaft mittrainieren zu lassen. Deswegen ist es ein optimaler Zustand eigentlich für eine Bundesliga-Mannschaft, die nicht international spielt. Die braucht eigentlich gar nicht mehr wie 22 Spieler. Weil dann gibst du nämlich den Jungs auch die Möglichkeit, oben mitzutrainieren. Wenn du aber 8, 29 oder 30 Spieler unter Vertrag hast, ist das fast unmöglich.
Hoffenheim hat 34 Spieler eingesetzt in dieser Saison.
Ja, das ist ein Wahnsinn. Und die haben nicht international gespielt. Ja, und das habe ich in Lautern noch in der ganz kurzen Zeit gemacht. 2 hochgeholt, die haben dann noch 2 Verträge bekommen. Der eine stand am Wochenende hier auch mit auf dem Platz in der Mannschaft. Der war auch danach noch bei mir, hat sich nochmal bedankt und so weiter. Also junge Spieler sind das Faustpfand eines jeden Vereins. Und die musst du beobachten und die musst du auch mittrainieren lassen.
Und wenn wir es jetzt mal durchspielen, also Friedhelm Funkel bleibt Trainer. Wir wissen ja, wer geht. Also Tim Lemberde zum Beispiel, Uth hört auf. Was fehlt der Mannschaft, um Bundesliga-tauglich zu sein, oder ist es schon?
Viele Spieler sind Bundesliga-tauglich, aber nicht der gesamte Kader. Ja, und das heißt, dass wir eigentlich auf 4, 5, 6 Positionen Spieler verpflichten müssen, um auch die Qualität in der Breite zu erhöhen, in der Spitze auch, um den Konkurrenzkampf größer werden zu lassen. Ja, wir haben gute Spieler und wir haben ja auch schon Spieler hier in der Mannschaft, die in der Bundesliga gespielt haben. Und wir haben gegen eine Top-Mannschaft in den letzten 2 Jahren, Bayer Leverkusen, ein überragendes Pokalspiel gemacht. Ja, da hat man gesehen, dass sie sogar in der Lage sind, zumindest erstmal für ein Spiel, solch eine Mannschaft zu gefährden. Ich glaube, Leverkusen hat in der Verlängerung, glaube ich, gewonnen. Wenn ich richtig zurückdenke.
Muss ich kurz überlegen, ja.
Da hat der FC ein Riesenspiel gemacht. Das zeigt, dass die Spieler auch Potenzial haben. Ob sie das über 34 Spieler abrufen können. Dazu braucht man vielleicht auch noch einen größeren Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Und da muss der Verein natürlich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen aktiv werden. Sie werden das bestimmt auch gemacht haben. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Dass sie schon bestimmte Spielertypen vielleicht auch mit meinem Vorgänger und auch schon mit Christian Keller darüber nachgedacht haben. Was müssen wir machen, wenn wir aufsteigen? Vielleicht auch schon Kontakte geknüpft haben, das weiß ich aber alles nicht. Aber so müsste das eigentlich in den letzten Wochen vorangetrieben worden sein.
Meine Arminia hat dann Leverkusen ja geschlagen. Die sind ja
ich weiß.
Ich nehme an, du bist für die Arminia am Sonntag.
Ja, ja, das ist. Ich bin immer für den Underdog.
Gut, das verstehe ich. Letztes Jahr warst du ja drin mit Kaiserslautern.
Genau.
So zum Schluss, Friedem. Wann wird verhandelt, wann fällt eine Entscheidung? Wie ist der Plan in den nächsten, sagen wir mal, 2 Wochen?
Ja, jetzt nach diesem Interview fahre ich gemütlich nach Hause und bereite mich so ein bisschen auf das Tennisspielen heute Abend vor. Und dann werden wir in den nächsten Tagen will ich mit dem Vorstand mit Sicherheit ein Gespräch führen. Und dann schauen wir mal, wie die Ansichten des Vereins sind. Ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt, ich muss ja nicht mehr, aber ich kann. Und das wird nicht an irgendwelchen finanziellen Dingen scheitern, mit Sicherheit nicht. Und dann schauen wir mal, was der Verein wirklich vorhat, was er umsetzen will. Dann werden wir darüber sprechen und dann wird der Vorstand letztendlich die Entscheidung fällen.
Was sagt deine Familie dazu, deine Frau?
Ja, die freut sich. Die weiß natürlich, dass ich dann nicht mehr ganz so viel zu Hause bin, als wenn ich keinen Job habe. Aber ich war ja auch oft allein zu Hause, weil meine Frau ja auch arbeitet. Aber sie freut sich für mich, weil sie weiß, dass ich immer noch aktiv sein will. Ja, das weiß sie und sie freut sich auch. Sie interessiert sich auch total für Fußball. Sie wird sich auch freuen, wenn sie auf der Tribüne sitzen kann bei jedem Heimspiel, aber auch auswärts das eine oder andere mitfährt. Also sie wird mit Sicherheit mich darin unterstützen.
Vielen Dank, Friedem, für das Gespräch. Und ich drücke dir die Daumen. Ich glaube, dass das eine super Lösung wäre für den FC.
Vielen Dank.
Und das war Folge 50 jetzt von Spielmacher, die Jubiläumsfolge mit Friedem Funkel. Das gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt und in Ausschnitten bei Sky. Und jetzt gibt es tatsächlich eine kleine Pause bis August. Aber die gute Nachricht ist, es geht auf jeden Fall weiter mit Spielmacher, Fußball von allen Seiten. Und dann mit 2 neuen Bundesligisten, mindestens HSV und Köln, vielleicht mit Friedhelm Funkel als Trainer, und freuen uns sehr, dass ihr uns zugehört habt und zugeschaut habt und das im August oder ab August hoffentlich wieder tut. Ciao.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.